Jetzt möchte ich euch mal kurz was sagen über den Holger. Der Holger Wolland ist jetzt gerade in Frankfurt daheim. Er schreibt, er ist Transformationsexperte. Ich habe ihn gefragt, was wolltest du werden, als du Kind warst? Und du wolltest Journalist werden und bist jetzt Autor geworden, was ja auch sehr, sehr, eigentlich was sehr Ähnliches ist, weil du so eine große Neugier für die Welt hast und auch für Kreativität und für die Dinge, die mit Maschinen so passieren. Und Holger Wolland ist auch Vizepräsident Frankfurt Buchmesse und kümmert sich da auf eine ganz großartige Art darum, dass die Künste, die Kreativität, aber auch die Technologie sich ganz gut zusammenfinden können mit dieser klassischen Welt der Literatur und des Schreibens. Genau, und ich habe dich eingeladen, weil du mir erzählt hast, dass dein Hobby der Datenschutz und solche Dinge sind. Und nachdem unsere Schüler sich da sehr, sehr viel damit beschäftigen oder sie das sehr berührt momentan, weil wir uns ja nur in diesem Internet treffen können, habe ich mir gedacht, ich lade dich ein, dass du uns ein bisschen was darüber erzählst. Genau, dann gebe ich jetzt das Wort an dich und freue mich auf das, was wir jetzt lernen werden. Und das wird so 7 Minuten dauern und dann haben wir noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Also bitte ich euch, Kinder, dass ihr euch Fragen notiert. Wenn ihr was ganz besonders genau wissen wollt oder was nicht verstanden habt, dann können wir das nachher im Gespräch noch weiterführen.
Super. Ja, vielen Dank, Veronika. Und schön, dass ich heute Morgen bei euch im Unterricht sein darf. Das ist ja einer der Vorteile, wenn man virtuellen Unterricht hat, dass man da als Gast einfach mal schnell dazukommen kann. Und die Veronika hat schon gesagt, ich habe Datenschutz als Hobby. Das ist so, nur so halb richtig. Datenschutz als Hobby ist, glaube ich, eher ein langweiliges Hobby. Aber ich beschäftige mich total gern damit, was Technologie möglich macht. Also welche neuen Formen auch von Kreativität es durch Technologie gibt. Und da kommt man um Datenschutz und um so rechtliche Fragen gar nicht herum. Ich habe euch aber keine Gesetzestexte mitgebracht, sondern ich habe euch heute Morgen mal zwei aktuelle Superkräfte, nämlich Faking und Sharing, mit denen ihr alle auch schon zu tun gehabt habt. Und lass uns mal anschauen, was man alles so faken kann. Wenn man, ich habe jetzt hier Beispiele mitgebracht für Fakes oder für Kopien, für Klone von Kreativität. Und viele davon kennt ihr auch schon oder habt sie natürlich schon verwendet oder nutzt sie vielleicht sogar jeden Tag, wie zum Beispiel FaceSwap. Das ist eine Funktion, die gibt es in TikTok, die gibt es aber auch in anderen Apps, dass man einfach Gesichter austauscht. Und im Hintergrund gibt es da immer Algorithmen, also Technik, sind Programme, künstliche Intelligenz, sagen manche auch dazu. Und diese Algorithmen schauen sich genau an, was das Original ist. Und dann kreieren sie eine Kopie von diesem Original. Und damit können sie dann spielen. Damit können sie sowas ermöglichen, wie zum Beispiel ein Gesicht, das sie mal erkannt haben, von einer Person auf die andere Person zu versetzen. Jetzt lasst uns mal schauen, welche verschiedenen Arten von Fakes man dadurch erzeugen kann. Ich habe hier mal einen Fake erzeugt. Das ist ein Programm, Synthesia heißt das. Und dieses Programm kann so tun, als ob es einen Text spricht, den es aber gar nicht spricht. Schauen wir uns das mal an.
Hallo. Wie schön, dass Sie Holger zuhören. Lesen Sie aber auch sein neues Buch. Dann erfahren Sie, wieso dieses Video von einer künstlichen Intelligenz stammt. Viel Spaß noch.
Also, das ist noch nicht 100% perfekt, würde ich mal sagen. Man sieht an der einen oder anderen Stelle, hat man gesehen, dass ihr Mund eine andere Bewegung macht als die Stimme oder als das Wort, das da eigentlich gesprochen würde. Aber es ist schon ziemlich gut. Wie funktioniert das? Die künstliche Intelligenz hat trainiert anhand von Videos von Sprecherinnen und Sprechern, zu welchen Wörtern die ihren Mund wie bewegen. Und daraus ist dann ein technisches Modell entwickelt worden. Und jetzt kann man einfach einen Text eintippen und dann kann man sagen, diese Figur soll diesen Text vorlesen. Über Gesichter, die man faken kann oder die man austauschen kann, habe ich gerade schon gesprochen. Das geht aber auch mit Stimmen. Also so eine künstliche Intelligenz kann auch lernen, wie eine Stimme klingt. Und ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht von einem jungen YouTuber, dem Paul Play. Und der hat das ausprobiert mit einer Software Und in diese Software hat er seine Originalstimme reingesprochen und dann hat die Software daraus einen Stimmklon gemacht. Diese Software, die gibt es momentan leider nur auf Englisch. Das heißt, die Software, wenn man sie trainiert, man trainiert sie auch anhand von englischen Texten, dann lernen sie eben quasi die englische Stimme von dem Paul Play. Aber das klingt schon sehr ähnlich. Man kann auch Musik faken. Und die Veronika hat mir erzählt, dass ihr auch natürlich Musik macht. Ich kann leider weder komponieren, noch kann ich Klavier spielen, aber ich kann Software nutzen. Und da habe ich eine Software, Jukebox, JukeDeck heißt die, mal ausprobiert und habe mir mit JukeDeck selbst einen Song komponiert. Und so weiter. Also der geht jetzt insgesamt 1,5 Minuten. Das finde ich ist ein ganz schönes Stück Musik. Hört sich ein bisschen an wie der Soundtrack zu einem Film und ist ganz gut gelungen. Und auch hier hat die Software wurde die Software trainiert mit Musikstücken von echten Komponistinnen und Komponisten und hat so gelernt, wie ein Klavierstück zum Beispiel aufgebaut ist. Und ich habe einfach gesagt, ich hätte gern ein neues Klavierstück und es soll eher so ein bisschen fröhlich klingen und es soll 1,5 Minuten lang sein. Und dann wurde diese Komposition nur für mich geschaffen. Dann, man kann nämlich auch Texte faken. Und GPT-3 ist der Name von einer Software, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde, die besonders gut ist. Und diese Software hat nämlich anhand von Millionen Texten im Internet gelernt, welche Wörter nacheinander kommen und welche Wörter in Sätzen welchen Sinn ergeben. Und es funktioniert so gut, dass man dieser Software jetzt einen Befehl geben kann, wie zum Beispiel rezitiere oder sage uns das erste Gesetz der Robotik. Und dann hat diese Software gelernt, dass das erste Gesetz der Robotik heißt, ein Roboter darf keinen Menschen verletzen. Und dann sagt diese Software, wenn man ihr diese Aufgabe gibt, a robot may not injure a human being. Man kann dieser Software aber auch einfach den Anfang eines Textes geben. Man kann zum Beispiel einfach sagen, als der Wal ins Wasser fiel, machte es. Und dann kann diese Software, weil sie so viel weiß über Texte, den Text einfach fortsetzen und die Geschichte weiterschreiben und kann dann zum Beispiel sagen, machte es platsch und die ganze Umgebung war nass. Und das ist wirklich ganz außergewöhnlich, denn so eine Software hat ja kein Verständnis dafür, welche Inhalte in einer Geschichte sind. Also eine Software so zu trainieren, dass sie eine Geschichte so faken kann, dass sie am Ende für uns Menschen einen Sinn macht, ist wirklich was ganz Außergewöhnliches. Und das ist auch eine Entwicklung, die es erst in den letzten Jahren gibt. Was kann man noch faken? Man kann Freunde faken. Ich zum Beispiel bin öfter bei Instagram eingeladen worden von Al-Hussein bin Abdullah. Das ist ein Prinz und das ist ein Prinz aus einem arabischen Land und der möchte sich immer mit mir befreunden und wenn man auf das Profil geht, dann sieht man auch Bilder, wie dieser Abdullah dann irgendwelche Staatsleute trifft, wie er auf Empfängen ist und so weiter. Das ist aber ein Fake-Account. Also irgendjemand hat diesen Fake-Account eingerichtet, um auf Freundessuche zu gehen und dann über diese Freunde was rauszufinden, keine Ahnung, ihre Kontaktdaten zum Beispiel zu klauen oder Informationen zu bekommen, die er dann missbrauchen kann. Und solche falschen Freunde gibt es tatsächlich in jedem Social Network, bei LinkedIn, bei Xing, bei Instagram, bei TikTok. Diese Freunde-Fake-Accounts sind ein großes Problem für die Plattformen, denn man will ja immer wissen, mit wem man es zu tun hat. Ne? Deswegen ist es extrem wichtig, wenn man solche Einladungen bekommt, dass man immer ganz genau recherchiert. Kenne ich diese Person? Will ich mit der überhaupt befreundet sein? Was kann man noch faken? Ihr alle kennt Fake News. Tatsachen kann man also faken. Hat jemand ein Foto genommen von einer Impfampulle gegen Corona und da steht dann das Datum März 20 drauf. Und jemand behauptet, dass bereits im März 20 ein böses Konsortium von Unternehmen und Politikern quasi Corona erzeugt hat. Und als Beweis nimmt man dieses Bild. Das ist natürlich eine falsche Tatsache, ist eine falsche Behauptung. Stimmt so nicht. Und das Problem von Fake News ist, dass da immer so ein ganz kleines Körnchen drin ist, was wahr sein könnte. Also hier steht zum Beispiel auf dieser Ampulle März 2020. Und wenn man dieses kleine Körnchen Wahrheit sieht, dann denkt man sich, ha, wenn das bisschen da richtig ist, dann ist vielleicht auch die ganze Nachricht korrekt. Stimmt nicht. Denn in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass ja im Januar letzten Jahres das erste Mal Corona aufgetaucht ist auf der Welt. Und tatsächlich haben die ersten Firmen schon im März des letzten Jahres angefangen, Impfstoffe zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass die das schon lang wussten, bevor Corona da war, sondern die haben einfach sehr schnell angefangen zu arbeiten. Und mit solchen Fake News muss man sich natürlich intensiv beschäftigen, man muss die prüfen. Und bei jeder Nachricht, die man bekommt, muss man schauen, ist das realistisch, was da steht oder was da im Video genannt wird? Kann ich einen Fake-Check machen? Erzähle ich euch gleich noch was dazu, bevor man sie weiterleitet. Und was kann man noch faken? Als letztes habe ich euch ein Gedicht mitgebracht. Das heißt Sonnenblicke auf der Flucht, weil die Veronika hat mir gesagt, dass ihr auch euch gerade mit Gedichten beschäftigt. Und dieses Gedicht Sonnenblicke auf der Flucht gezimmert in einer Sommernacht, Schleier auf dem Male, Säumung, Nahrung, dieses Leben und so weiter. Dieses Gedicht hat auch eine künstliche Intelligenz erfunden. Die hat sich angeschaut, wie schreiben Menschen Gedichte, und dann hat sie dieses Gedicht kreiert. Die Präsentation gebe ich euch nachher. Also wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht auch mit diesem Gedicht nochmal arbeiten. So, das war der Teil Faking, also was kann man erfinden, was kann man neu machen mit Technologie. Und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man das auch teilt, wenn man es shared. Und darüber würde ich auch gleich gern mit euch nochmal diskutieren, denn auch dieses Teilen ist eine sehr mächtige Sache. Denn immer wenn wir was teilen, wissen wir im digitalen Raum und in Social Media nicht, wer das alles sehen wird. Im Zweifel sieht es immer die Social Media Firma, die diese App oder dieses Portal betreibt. Das kann aber überall auf dieser Welt landen, das, was wir da teilen. Und es ist auch nicht mehr löschbar. Also wenn wir etwas teilen und selbst wenn wir es von unserer App löschen oder von unserem Handy löschen oder unserem Computer, einmal geteilt bedeutet, dass es auf den Servern dieser Firma ist. Das heißt, es ist für immer für irgendjemanden aufrufbar. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie sieht es rechtlich aus? Darf ich das überhaupt teilen, was ich da bekommen habe? Oder verletze ich da die Urheberrechte von jemandem? Das können wir gleich nochmal besprechen. Gibt es Datenschutz? Habe ich das Recht am Bild verletzt? Also habe ich jemanden abgebildet, der das gar nicht möchte? Dann ist ein Problem an dem Teilen, dass wenn viele Leute etwas teilen, das auf uns so wirkt, als ob es richtig wäre, nur weil viele Leute es teilen. Also wir denken uns, 100 Leute haben das angeguckt oder haben das geteilt, dann muss was dran sein. Stimmt nicht. 100 Leute können auch einfach einen Fake teilen oder eine Lüge teilen. Das muss nicht richtig sein. Und dann ist es eskalierend. Was heißt das? Die Algorithmen von Facebook, von Instagram, von TikTok, von YouTube, die packen uns immer das oben auf die Liste, damit wir sehen, was am skandalösesten ist, was am spannendsten ist, was die meisten Leute anschauen und darauf reagieren und teilen. Das muss aber nicht das Wichtigste sein und das muss auch nicht das Richtigste sein, sondern es ist einfach nur oben auf der Liste, weil die Algorithmen wissen, da klicken die meisten Leute drauf. Und last but not least, es ist anonym, was wir posten im Netz, wenn wir unseren Namen nicht angeben, sondern wenn wir behaupten, dass wir Abdullah Prinz von irgendwas wären. Und es ist sehr leicht, im Netz anonym unterwegs zu sein. Und auch das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man in Social Media unterwegs ist, dass jeder immer alles faken kann und so tun, als wäre er jemand, auch so tun kann übrigens, als wäre eine Kollegin oder ein Kollege oder ein Freund oder eine Freundin. Gut, ich würde sagen, das reicht jetzt mal an Vortrag von mir. Ich freue mich gleich auf die Diskussion mit euch. Und nur zur Information, ich habe hier noch ein paar Seiten gestaltet, auf denen steht, wie man mit diesen beiden Superkräften Faking und Sharing verantwortungsvoll umgehen kann. Und vielleicht habt ihr Lust, das im Nachgang mal anzuschauen. So, dann höre ich mal auf, meinen Bildschirm zu teilen und hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen bei all den Sachen, die ich erzählt habe, sondern seid noch da und wach.
Vielen, vielen Dank. Das waren ganz schön viele wunderbare Infos. Ich wäre ja gespannt, eine Algorithmenballade von euch zu hören. Wir lernen gerade Balladen und auch könnte die Technologie vielleicht die Ballade für die Kinder sprechen in ihrer eigenen Stimme. Wobei wir haben das Glück, sie ist deutsch, also kann man das dann doch nicht faken. Genau. Luna, du hast aufgezeigt. Was möchtest du fragen?
Ich möchte nichts fragen. Ich wollte nur sagen, weil Holger ja gesagt hat, was man alles faken kann. Es gibt auch Models, die nicht echt existieren, die also ich weiß nicht, wie viele das sind, aber auf jeden Fall einige, die wurden einfach nur, keine Ahnung, gezeichnet und sehr gut animiert und die laufen dann auf Fake-Laufstegen, die es nicht wirklich gibt, modeln für Gucci und andere Marken, aber die existieren halt nicht wirklich, die sind nur animiert von Leuten.
Ja, Shudu zum Beispiel, ne? Ist eins von diesen Models, Luna, die so gefaked wurde und die unterwegs ist.
Das hilft den Firmen natürlich, weil da sparen sie. Am Ende kostet die Entwicklung vielleicht ganz viel, aber dann müssen sie sich nicht mit diesen lästigen, echten Menschen auseinandersetzen. Oder wie verstehe ich das? Oder geht es da um Ästhetik oder um das, was möglich ist?
Ich habe den Designer, der die Shudu, also das erste Model, entwickelt, den habe ich eingeladen bei einer Konferenz. Und der hat mir erzählt, dass er tatsächlich, das ist sein Geschäft, damit verdient er Geld, dass er diese künstlichen Models erschafft. Aber die Firmen sparen viel, viel Geld, weil sie tatsächlich dann eben, die können diese Person, diese künstliche, dann verwenden für alles, was sie wollen. Sie können damit Anzeigen machen, Videos, Fake-Fashion-Shows und so weiter und müssen dann eben nie mehr an dieses Model irgendwelche Tagessätze zahlen. Und der Vorteil ist auch, das Model kann in dieser Sekunde was von Gucci tragen und in der nächsten was von Prada, ohne dass man da mühsam ein Shooting macht. Und wisst ihr, was sehr lustig ist, dass diese Models bei Instagram wirklich Millionen von Followern haben, die dann auch bei Instagram mit den Models immer schreiben und dann immer so sagen so, hey Shudu, das ist ein ganz tolles Outfit, von wem ist das denn? Und dann antwortet die Shudu, also dann irgendein Social-Media-Team, antwortet dann, ja, das ist ein Outfit von Balenciaga und das ist aus der neuen Kollektion. Also wir interagieren dann plötzlich auch mit so Fake-Personen, obwohl wir ja genau wissen, dass das eine Fake-Person ist. Ne? Aber das stört uns irgendwie nicht in Social Media.
Sehr, sehr spannend. Ich habe gehört, dass bei dieser, du hast auch Gedicht gezeigt, das von Technologie geschrieben ist oder von einem Algorithmus. Und da habe ich gehört oder gelesen vor langer, langer Zeit, ganz am Anfang dieser Entwicklung, dass da wurde wohl eine künstliche Intelligenz mit vielen E-Mails gefüttert und sollte gute Antworten vorschlagen. Und wenn ich es richtig gemerkt habe, dann hat das damals dazu geführt, dass dieser Algorithmus, wenn er nicht wusste, was er antworten soll, hat er geschrieben, I love you. Weil das irgendwie scheinbar die gängigste Antwort von Menschen ist, wenn man immer weiter weiß. Dann sagt man mal zur Sicherheit, ich liebe dich. Das fand ich auch sehr lustig, weil es auch auf die Grenzen zeigt. Also es kommt stark darauf an, was wir hineingeben, was dann wieder rauskommt. Und da wollte ich dich fragen, wie kann man das überhaupt erkennen, wenn ein Fake-Text auf uns zukommt? Oder wie schaut es aus? Es gibt ja auch so Deepfake-Filme, wo das dann ausschaut, als würde der Holger Wolland gerade drüber sprechen, dass er Bundeskanzler in Österreich werden möchte oder so. Wie kann man mit sowas umgehen? Wie kann man sowas enttarnen?
Also da gibt es verschiedene Methoden, um das zu enttarnen. Und die wichtigste Methode ist einfach unsere Intelligenz. Also wir müssen uns, egal was wir in Medien sehen, müssen uns mittlerweile immer fragen, kann das richtig sein oder kann das gefälscht sein? Wer hat ein Interesse daran, diese Botschaft zu senden? Also wenn ich jetzt als Bundeskanzler plötzlich irgendwo auftauche und eine Rede halte, dann ist es wahrscheinlich ein Fake, weil viele Leute wissen, wer unsere Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen sind. Ja? Viel schwerer ist es, wenn ich plötzlich in einem YouTube-Video zum Beispiel auftauche und ein Produkt empfehle und ich tue so, als wäre ich ein berühmter Fußballstar zum Beispiel. Dann kann das ein Fake sein, das Produkt kann ein Fake sein und es kann dann sein, dass dann unten drunter ein Link ist und dieser Link zum Beispiel auf irgendeine Seite geht, wo es dann Viren gibt oder sowas. Also außer unsere Intelligenz, die dann immer überprüfen muss, kann das richtig sein? Würde dieser Fußballstar wirklich Werbung dafür machen? Gibt es auch technische Werkzeuge? Also man kann Algorithmen auch so programmieren, dass sie andere Algorithmen quasi enttarnen und entdecken. Das ist eine Methode. Und es gibt immer noch so kleine Fehlerchen, die Menschen nicht machen würden. Also, Veronika, du hattest gerade genannt, dass das so ein Algorithmus, wenn ihm nichts mehr einfällt, dann plötzlich einfach nur I love you sagt. Wenn du jetzt in diesem Gespräch zu mir sagen würdest, I love you, dann würde ich mir denken, würde die jetzt wirklich das zu mir sagen, während wir hier miteinander reden, oder hört sich das eher ein bisschen komisch an? Und immer wenn was so ein bisschen komisch ist, dann macht es mir total Spaß, da nochmal nachzubohren und nachzuforschen. Ich habe zum Beispiel von meiner Schwester eine WhatsApp-Nachricht weitergeleitet bekommen und da sagt eine Frau: Hallo Isabel, hier ist die Susanne, die Mutter von Poldi. Ich wollte dir was Spannendes erzählen. Die Uniklinik Wien hat gerade rausgefunden, dass Ibuprofen gegen Corona hilft. Und es hörte sich so echt an, also es hörte sich wirklich an, als ob meine Schwester eine Sprachnachricht von ihrer Freundin Veronika weiterleitet oder Isabel. Und dann habe ich meine Schwester angerufen und gesagt, sag mal, kennst du die? Und dann hat meine Schwester gesagt, nein, aber das ist die Freundin von der Freundin aus der Kindergartengruppe meines Sohns. Und dann habe ich gesagt, ist es wirklich eine Freundin von der Freundin? Und sie meinte, naja, ich kenne die nicht. Und dann habe ich recherchiert und es gibt so Plattformen, Mimikama zum Beispiel in Österreich. Es gibt so Plattformen, die enttarnen Fakes. Und wenn man dann mal sucht nach Isabella, Poldi, Corona, Ibuprofen, dann findet man ganz schnell auf so einer Plattform, dass es eine Fake-Nachricht ist, die sich aber in Windeseile auf Hunderttausenden von WhatsApp-Accounts verbreitet hat und die auch total gefährlich ist. Ne? Das ist ja totaler Schwachsinn, wenn Leute sowas erfinden. Und da macht es auch Spaß, einfach zu recherchieren und zu schauen, okay, kann ich jetzt wirklich so in kleiner Detektivarbeit herausfinden, ob das eine wahre Nachricht ist oder ob das eine gefälschte ist.
Wow, sehr spannend. Ich hatte gestern, also diese Fakes, da müssen wir einfach ganz gut aufpassen und da ist wohl die menschliche Beziehung das wichtigste Element und die Freunde von den Freunden sind vielleicht dann zu hinterfragen, wie du sagst. Ich habe gestern mit Samu, der hier sitzt, über Urheberrecht gesprochen. Der Samu hat sich sehr interessiert dafür, warum man bestimmte Fotos nicht teilen darf. Warum ich jetzt zum Beispiel, wir waren bei einer Veranstaltung gemeinsam, da gab es Fotos, wenn ich da einen Ausschnitt draus nehme und da draußen einen Sticker mache für WhatsApp oder sowas, warum ist das, wo ist da die Grenze? Was darf ich und was darf ich nicht? Wem gehört und wer verdient? Wo sind die Grenzen sozusagen? Das wollte ich im Namen der Klasse, jetzt auch im Namen von Samuel, dich fragen.
Ja, Samuel, das ist eine total intelligente Frage, die du da gestellt hast. Und das ist eine Frage, die auch ganz viele Leute nicht wirklich gut momentan beantworten, weil jeder alles einfach shared und teilt und sich die wenigsten Leute so viel Gedanken machen wie du. Also wenn ich jetzt ein Foto zum Beispiel von euch mache, während wir hier in unserer Teams-Konferenz bin und dieses Foto dann mit meinem Netzwerk teile, dann habe ich an diesem Foto das Urheberrecht, weil ich habe es gemacht, aber ich habe euch alle im Bild aufgenommen und ihr habt das sogenannte Recht am Bild. Also ihr habt an eurem eigenen Bild ein Recht. Niemand darf ein Bild von euch einfach machen und darf dieses Bild dann zum Beispiel kommerziell nutzen. Also ich dürfte jetzt nicht dieses Bild nehmen und eine Werbung für mich schalten und sagen, guck mal, ich bin toller Autor, ich halte Vorträge und hier ist ein Ausschnitt aus einem Vortrag. Dann könntet ihr mich alle verklagen und könntet sagen, ha, wir haben dir nicht die Erlaubnis gegeben, unser Bild zu nutzen. Deswegen musst du uns jetzt bitte schön jeweils ein Sechstel deiner Einnahmen überweisen. Also das ist das Recht am Bild. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist das sogenannte Urheberrecht. Und das Urheberrecht, wenn wir jetzt zum Beispiel in ein Museum gehen und eine Fotografie oder ein Bild oder wenn wir ins Konzert gehen und ein Musikstück mit aufnehmen, dann würden wir das immer gern teilen. Weil es ist ja toll, wenn man sowas Schönes sieht und es dann mit seinen Freunden und der ganzen Welt teilt und es dann zum Beispiel bei seinem Account postet. Aber wenn man das teilt, dann verletzt man oft das Recht der Urheber. Und die Urheber sind diejenigen, die als Schöpfer sich sowas ausgedacht haben. Also ich zum Beispiel bin Urheber meines Buches. Und ich schreibe das, ich stecke da viel Intelligenz und viel Zeit und viel Kraft rein und schreibe dann irgendwie ein Jahr lang an diesem Buch. Und dann verkaufe ich dieses Buch an den Verlag. Ich verkaufe aber nicht meine Rechte, also meine Urheberrechte an den Verlag. Die gehören immer mir. Die kann mir niemand wegnehmen und die darf auch niemand stehlen um zum Beispiel das gleiche Buch oder einen Auszug davon irgendwo anders zu veröffentlichen und dann seinen Namen drüber zu schreiben. Das ist verboten. Was ich aber machen kann, ist, ich kann sogenannte Nutzungsrechte vergeben und ich vergebe an den Verlag zum Beispiel das Nutzungsrecht, dieses Buch zu veröffentlichen und zu verkaufen in meinem Namen. Und wenn ihr jetzt in einem Museum seid und ihr macht ein Bild von irgendeiner Fotografie zum Beispiel in diesem Museum und ihr wollt es teilen, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr die Nutzungsrechte an diesem Bild haben dürft. Da könnt ihr zum Beispiel das Museum fragen, ihr könnt vielleicht den Künstler fragen, wenn er noch lebt, oder ihr könnt einfach mal schauen, gibt es dazu Informationen. Und bei Museen zum Beispiel sieht man immer, ob der Künstler zum Beispiel schon so lang tot ist, dass es gar keine Rechte mehr gibt an dieser Arbeit und dass man sie nutzen darf, oder ob der Künstler noch lebt. 70 Jahre ist in Deutschland zum Beispiel so ein Zeitraum, in dem diese Rechte gelten, auch nach dem Tod einer Person. Also man muss sich wirklich bei allem, was man teilt, was man nicht selber erfunden hat, denn dann ist man selber natürlich der Urheber, bei allem, was man nicht selber erfunden hat, muss man sich überlegen, darf ich das einfach mal so eben verteilen und weitergeben.
Ja, unsere Schüler, meine Klasse ist ja auch sehr kreativ, unsere Schule an sich ist sehr, sehr kreativ, das heißt, in unseren Schülern sprudelt nur so viel an Schaffungskraft. Was würdest du den Schülern raten, wenn sie gerne kreativ arbeiten? Wie sollen sie damit umgehen, mit ihrem sozusagen geistigen Eigentum? Und was kann man denn daraus machen?
Also das Wichtigste ist, dass alles, was ihr erschafft, ob das jetzt eine Fotografie ist oder ein Bild oder ein Musikstück, das ist ein Wert. Und das ist eine tolle Sache, die ihr da geschaffen habt. Und deswegen ist es gut, wenn ihr diese Sache schützt und wenn ihr die auch selber so betrachtet, als ob das ein Wert ist. Das heißt, als erstes zum Beispiel, wenn ihr eine Komposition macht oder wenn ihr Musik spielt und es aufnehmt, finde ich es gut, wenn ihr sagt, wer das Ganze geschaffen hat. Also wenn ihr ein Bild signiert, wenn ihr unter einem Musikstück, das ihr postet, dann an eure Freunde zum Beispiel auch schreibt, dieses Klavierstück hat die Lotte komponiert oder geschrieben, damit klar ist, wer ist die Urheberin, wer ist der Urheber von diesem Stück. Und wenn ihr seht, dass jemand anderes etwas teilt, was ihr geschaffen habt, dann würde ich zumindest mal die Leute darauf ansprechen und sagen, hey, du hättest mit mir reden sollen, Annalena, bevor du dieses Musikstück, was ich Lotte hier eingespielt habe, einfach mal eben so schnell in deinem TikTok postest. Also macht immer klar, von wem etwas stammt und seid auch stolz drauf, dass es von euch stammt, denn es ist, ja, ihr seid die Urheber, ne? Und man spricht da im Gesetz von der sogenannten Schöpfungshöhe. Und das finde ich einen total tollen Begriff, weil das bedeutet, dass man wirklich etwas geschaffen hat. Und je mehr Arbeit, Zeit, Intelligenz, Klugheit, Wissen man da reingesteckt hat, umso höher ist diese Schöpfung einzuschätzen und zu bewerten, umso mehr Geld ist es vielleicht auch irgendwann mal wert. Und wer weiß, Lotte, vielleicht ist dein Musikstück, das du komponiert hast, in 10 Jahren, wenn du die neue Mozart bist, dann total viel Geld wert. Deswegen solltest du es heute schon kennzeichnen und sagen, das ist von dir.
Sehr, sehr schön. Gestern war ja der 265. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart und da wurde ein Stück, das Sie vor langer Zeit schon mal angeboten bekommen haben zum Kauf in der Stiftung. Das wurde jetzt gekauft und wird uraufgeführt. Das ist ein sehr spannender Zustand. Das ist ein Notenblatt mit der Hand geschrieben. Sie haben Stillschweigen vereinbart und sagen nicht, wie viel Sie bezahlt haben dafür, aber Sie haben mit Sicherheit einiges bezahlen dürfen für dieses Notenblatt. Kinder, habt ihr noch Fragen? Ich habe jetzt alle Fragen für euch gestellt, aber vielleicht, und die Luna hat einen wunderbaren Beitrag gebracht über künstliche Models. Und jetzt ist die Frage, ob jemand von euch noch was wissen möchte vom Holger.
Lotte,
wolltest du was fragen?
Ja, und zwar, wie bist du zu deinem Hobby gekommen?
Also ich habe vor ganz vielen Jahren habe ich mal angefangen, in einer Internetagentur zu arbeiten und fand es einfach sehr spannend, welche Möglichkeiten Technologie hat. Und also ich beschäftige mich immer sowohl mit Technologie als auch mit den schönen und den künstlerischen Dingen. Und das liegt daran, dass mein Papa, der ist IT-Berater und hat immer Software entwickelt und meine Mama ist Buchhändlerin. Und als Kind hatte ich in meinem Kinderzimmer auf der einen Seite war immer ganz viel Technik und Computer und auf der anderen Seite waren immer ganz viele Stapel von Büchern. Und ich glaube, deswegen finde ich es spannend und interessant, das beides miteinander in Verbindung zu bringen und mir zu überlegen, was bedeutet denn Technik für Kultur und für Kreativität, weil die beiden Bereiche eigentlich, also die tun immer so, als wären sie so ein bisschen verfeindet, ne? Oder als wären sie so Gegenteile, sind sie aber gar nicht. Also man kann Technik wunderbar nutzen, um damit was Kreatives zu machen. Und wenn man einmal anfängt, damit sich zu beschäftigen, dann gibt es da so viel zu entdecken und zu erforschen, dass ich einfach nicht mehr aufhören kann mit dem Erforschen.
So wird man wahrscheinlich auch die Angst los. Da wird man dann achtsam und kennt sich gut aus und dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen, weil man eh weiß, wo die Grenzen so sind.
Ja, und man macht aber immer noch Fehler, ne? Weil immer wieder was Neues aufkommt und jetzt gibt es eine neue App und die heißt Clubhouse zum Beispiel und ich habe die natürlich sofort installiert und ausprobiert und habe sofort leider einen Fehler gemacht und habe Clubhouse erlaubt, auf meine Kontakte zuzugreifen. Und damit habe ich gegen Rechte verstoßen. Also ich habe gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, obwohl ich sie eigentlich besser wissen sollte. Aber es ist auch normal, finde ich, dass man Fehler macht, wenn neue Technologie aufkommt. Und da muss man halt einfach sehr schnell versuchen zu lernen und mit diesen Fehlern umzugehen und die nicht nochmal zu machen.
Also ich danke euch vielmals. Ich danke dir vielmals fürs Kommen. Wenn es jetzt noch Fragen geben wird, wird man vielleicht noch eine nehmen. Ansonsten würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den Besuch. Und die ganze Klasse sagt jetzt mal mit Pro an, danke und auf Wiedersehen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir haben viel gelernt, glaube ich, von dir. Und danke für den Besuch.
Hat mir Spaß gemacht. Tschüss, macht's gut.
Tschüss, danke.
Tschüss.
Danke und einen schönen Tag noch.
Euch auch. Ciao, ciao.
Ciao.